Korinther Kapitel 13. Und nein, es ist keine Hochzeit heute, auch wenn wir zum 1. Korinther 13 aufschlagen. Aber es führt uns zu dem Thema, worum es heute geht. In Vers 1 heißt es hier, schreibt Paulus: Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Dann beschreibt er ausführlich, wie diese Liebe aussieht, und am Ende in Vers 13 sagt er dann: Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und wenn dieses Kapitel gelesen wird, verpasst man manchmal, was Paulus hier sagt. Er sagt, wenn du alles wegnimmst, was du im Leben erreichen kannst, wenn du alles wegnimmst, dann bleiben drei Sachen übrig: Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dann sagt er so im Nebensatz: Und die Liebe ist das Wichtigste, was dazu führt, dass wir die anderen beiden ganz schnell vergessen. Aber er sagt, hier gibt es drei Sachen im Christentum, die sind essentiell, die sind wichtig, die sind der Kern der Sache. Und das Wichtigste davon ist die Liebe, wie Jesus auch gesagt hat. Was ist das Wichtigste? Gott zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt und der Nächsten wie dich selbst. So, aber dann gibt es noch zwei andere Sachen, nämlich Glaube und Hoffnung. Und wir haben ein ganzes Jahr vor 3-4 Jahren über Glauben gepredigt. Aber wann hast du das letzte Mal eine Predigt über Hoffnung gehört? Das ist so ein Thema, was irgendwie manchmal gar nicht so groß thematisiert wird. Und darum ist das Thema der Predigt heute einfach Hoffnung. Passend zur Adventszeit, wo viele Hoffnungen geweckt werden und ebenso viele enttäuscht werden. Hoffnung. Was ist Hoffnung? Ich habe mehrere hundert Bibelstellen diese Woche gelesen über Hoffnung. Das kommt ganz oft vor, im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Aber ich musste selber mich erstmal reinfressen in das Thema und sagen, okay, Hoffnung, was hat es mit Hoffnung eigentlich auf sich? Ich habe verschiedene Artikel gelesen, mich an verschiedene Bücher erinnert, die ich mal gelesen habe, versucht das zusammenzutragen. Das griechische Wort, was Paulus hier verwendet in Bezug auf Hoffnung und was im Neuen Testament verwendet wird, ist Elpis. Und Elpis bedeutet einfach eine feste Erwartung. Dass du sagst, da ist was und ich bin sicher, dass ich auch dorthin kommen werde. Hoffnung, eine feste Erwartung. Im Hebräischen, im Alten Testament, ist das Wort Tikva verwendet. Das ist noch interessanter. Das beschreibt vom Wortstamm her das Bild eines starken Taus, eines festen Seils, das Halt bietet, an dem du dich halt festhalten kannst, dich voranziehen kannst. Tikva. Und das beinhaltet zwei verschiedene Aspekte, also dieses Elpis und Tikva, nämlich einerseits eine noch unerfüllte Leidenschaft oder ein Impuls in dir, wo du sagst, danach sehne ich mich, das wünsche ich mir, das erhoffe ich mir. Und auf der anderen Seite den Aspekt von einer Erwartung, dass es etwas oder ein Ort oder eine Sache gibt, die diese Leidenschaft, diese Hoffnung, dieses Sehnen ausfüllen wird. Hoffnung. Und mir ist wieder bewusst geworden, dass eine der Dinge, die uns vom Tierreich unterscheidet als Menschen, ist, dass wir hoffnungsbasierte Wesen sind. Wir haben einen Impuls in uns, den es im Tierreich so nicht gibt. Eine Intuition, ein tieferes Streben nach etwas außerhalb von uns selbst. Es sind hoffnungsbasierte Wesen. Und diese Hoffnung ist etwas, was uns Kraft gibt und was uns voranbringt, wenn wir eine gezielte Hoffnung haben. Und uns als Menschen zu den unglaublichsten Dingen geführt hat, was Menschen gemacht haben, erreicht haben, erforscht haben, entwickelt haben, angestrebt haben. ein Beispiel, woran man das ganz gut erklären kann. Stell dir mal vor, was macht Hoffnung wirklich aus? Stell dir vor, du hast zwei Menschen, die arbeiten im gleichen Gebäude, haben identische Räume, in denen sie arbeiten, identische Arbeitsbedingungen. Die Fenster sind bei beiden groß, viel Licht, schöner Schreibtisch, an dem du arbeiten kannst, oder eine Werkbank. Sie haben die identischen Bedingungen. Der eine kriegt jeden Monat 500 Euro für seine 40 Stunden Arbeit pro Woche. Der andere kriegt jeden Monat 500.000 Euro für die identische Tätigkeit, ein bestimmtes Werkstück zu fertigen, einmal pro Tag dieses Werkstück zu fertigen, und dann hat er seine Arbeit erledigt. Ich stell dir mal vor, diese zwei Menschen beim Mittagessen, die unterhalten sich über ihre Arbeit. Was werden die sagen über ihre Arbeit? Wie nehmen sie über ihre Arbeit wahr? Wie fühlen sie sich über ihre Arbeit? Ich glaube, der eine würde sagen so, boah, pff, ich knechte mich hier ab, 40 Stunden pro Woche, und was kriege ich dafür, 500 Euro, was für eine blöde Arbeit. Und der andere sagt so, jeden Monat kriege ich 500.000 Euro für das, was ich hier mache. Hey, ich kann nicht erwarten, weiterzuarbeiten, mehr zu machen. Ich bekomme so viel zurück für das, was ich hier mache. Die identische Tätigkeit, unterschiedliche Hoffnungen. Und wenn sich diese Hoffnungen erfüllen, umso mehr wird Kraft freigesetzt, weil sie sich bestätigt fühlen in dem Weg, den sie gehen. In Hebräer Kapitel 6 wird Hoffnung beschrieben in einem tollen Bild. Hoffnung wird mehrmals thematisiert in diesem Kapitel. Ich will nur auf diesen letzten Teil eingehen. Vers 18. So sollen wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, die hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Und hier gibt es ganz viele Themen und Bilder drin, aus denen man eine ganze Predigt machen könnte, diese zwei verschiedenen Zusagen, die überspricht. Das Bild von dem Vorhang, also, und dass es einen Anker gibt, der hinter diesen Vorhang reicht. Das ist ein Bild von dem Tempel damals und der Verbindung zum Allerheiligsten, das abgetrennt war durch einen Vorhang. Und dass wir einen Anker haben, eine Hoffnung haben, die hinter diesen Vorhang reicht, eine Verbindung zu Gott ermöglicht und darstellt. Hoffnung ist ein Anker, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Was macht ein Anker mit einem Schiff? Nun, ein Schiff fährt, wenn Stürme drohen oder schon da sind, in eine Bucht, in einen möglichst sicheren Bereich, wo man vielleicht noch nicht so direkt betroffen ist. Und dann wirft man seinen Anker aus. Und der Anker bietet Halt am Boden und bewahrt das Schiff davor, abzudriften. Also auf Land getrieben zu werden, auf Felsen getrieben zu werden, wieder hinaus aufs offene Meer getrieben zu werden. Es bietet einen gewissen Spielraum und es kann hin und her treiben, aber der Anker hält fest und bewahrt davor, wirklich Schaden zu nehmen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, so ist es mit Hoffnung. Hoffnung ist wie ein Anker in unserem Leben. Etwas, woran wir festhalten können, was uns festhält, was uns davor bewahrt, abzudriften, auf Felsen zu schlagen, inmitten von Stürmen. Und das Leben ist voller Stürme, das ist sicher. Römer Kapitel 5. Vers 1. Da schreibt Paulus, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber wiederum Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sind hoffnungsbasierte Wesen, hoffnungsgetriebene Wesen, Lebewesen, Menschen. Und das macht uns als Mensch zum großen Teil aus. Und was sagt er über Hoffnung? Er sagt, wir haben eine Beziehung zu Gott, wir haben Frieden mit Gott durch Jesus. Und im Glauben haben wir Zugang zu einer Gnade und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wie gesagt, die Hoffnung ist etwas, deren wir uns rühmen können. Welche Hoffnung ist das? Die Hoffnung auf eine Herrlichkeit, auf eine Beziehung, auf eine Ewigkeit mit Gott. Und er sagt, wir wissen, dass unser Leben Bedrängnisse hat. Jedes Leben hat Bedrängnisse, Herausforderungen, Schwierigkeiten. Du bist konfrontiert mit deiner Krankheit oder Krankheit einer anderen Person. Du bist konfrontiert früher oder später mit deiner Sterblichkeit, deinem Tod oder dem Tod anderer Menschen. Du bist konfrontiert mit Herausforderungen, Enttäuschungen, Scheitern in der beruflichen Karriere, Ziele, die nicht wahr werden. Das ist eine Realität. Das ist immer im Leben so. Das wird früher oder später kommen. Er sagt, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Er sagt, in diese Bedrängnisse, in diese Herausforderungen, in diese Schwierigkeiten können wir mit Zuversicht, mit Freude reingehen und uns sogar rühmen, dass wir solche Dinge erleben. Warum? Weil wir wissen, dass durch diese Bedrängnis Geduld entsteht. Und durch diese Geduld wir uns bewähren, wir charakterlich wachsen und dadurch wir wieder Hoffnung gewinnen. Und diese Hoffnung ist es, was uns nicht zu Schanden werden lässt, was uns nicht verzweifeln lässt am Leben. Nun, das ist alles noch relativ abstrakt, gebe ich zu. Aber das mal vielleicht so als kleiner Rahmen zu dem, worüber ich heute spreche. Viktor Frankl war ein österreichischer, jüdischer Psychologe, der viel über Hoffnung geschrieben hat. Kein spezifisch christlicher Autor, aber er hatte definitiv sich sehr viel mit Hoffnung beschäftigt. Er hatte zunächst eine Abteilung geleitet in Wien, in einem Krankenhaus für selbstmordgefährdete Frauen und hat dort sich sehr viel beschäftigt mit dem, was Menschen am Leben verzweifeln lässt, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, sagt Paulus hier. Menschen, die emotional zu Schanden werden und Hoffnung fürs Leben verlieren, für den Sinn im Leben verlieren. Damit hat er sich viel beschäftigt. Dann wurde ihm die Erlaubnis entzogen, sich um arische Personen zu kümmern. Und er durfte nur mit bestimmten Personen dann arbeiten. Und 1941 klopfte es an seiner Tür. Er, seine ganze Familie wurden gefangen genommen, ins Konzentrationslager gebracht. Im ersten Jahr hat er mitbekommen, wie seine Mutter gestorben ist. Im zweiten Jahr stirbt sein Bruder im Konzentrationslager, zusammen mit seinem Vater und zuletzt seine Frau. Er war in einer völlig hoffnungslosen Situation, die viele Menschen hätte am Leben verzweifeln lassen. Und 1945 wurde dieses Konzentrationslager befreit und 1947, 48 hat er ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Das heißt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und wenn jemand mit dem Hintergrund so ein Buch schreibt, dann sollte man genau hingucken, was er da geschrieben hat. Und er beschreibt darin, wie er Menschen beobachtet hat im Konzentrationslager, als Psychologe, hat sich damit beschäftigt. Wie gehen Menschen mit dieser Situation um? Und er hat festgestellt, dass einige Menschen, also im Prinzip ist das Ganze in zwei Kategorien gefallen. Es war nicht so ein Kontinuum, Menschen gehen so unterschiedlich gut oder nicht so gut damit um, sondern es gab einerseits einen Bereich von Menschen, wo er gesagt hat, die haben ganz schnell irgendwie den Glauben verloren, die Hoffnung verloren, sind innerlich eingebrochen, sind depressiv geworden. Und da gibt es einige, die sich sehr, also mit sehr viel irgendwie Zuversicht auch gehalten haben in all dem und hat sich gefragt, wie kommt das, dass Menschen so reagieren, so unterschiedlich? Und seine Antwort war, mit den Menschen, mit denen er gesprochen hat, seine Beobachtung, dass die Menschen, die ihre Hoffnung auf weltliche Dinge gesetzt haben, die sie durch das Konzentrationslager verloren haben, sind sehr schnell emotional zusammengebrochen. Menschen, die ihre Hoffnung hatten auf ihre Karriere, auf ihren Besitz, auf Beziehungen, alles, was die Welt dir zum Teil geben kann. Und dann wird es dir weggenommen, ist die Hoffnung weg und du brichst zusammen. Und er hat gesagt, es gab einige, die er beobachtet hat, die ihre Hoffnung auf etwas gesetzt haben, was außerhalb von sich selbst ist. Und diese Menschen haben eine erstaunliche Resilienz bewiesen, eine Fähigkeit, in Schwierigkeiten zu bestehen. Er beschreibt einen Mann, dessen Frau, wie seine Frau, ermordet wurde und dann und er trotzdem irgendwie sich sehr aufrechterhalten konnte. Und er hat gefragt, was hilft dir, was machst du? Und er hat gesagt, naja, ich stelle mir vor, dass meine Frau mir zusieht hier. Und dass sie stolz auf mich ist. Und das ist keine spezifisch christliche Vorstellung, diese Vorstellung, dass uns Menschen da oben aus dem Himmel zuschauen, ist mehr so römischer Ahnenglaube. Aber Menschen, die solche Vorstellungen entwickelt haben in dieser Situation, haben besonders viel Kraft geschöpft aus einer Hoffnung. Andrew Del Banco, ein Professor, hat sich mit dem Thema Hoffnung beschäftigt und der Frage, worauf setzen Menschen ihre Hoffnung? Und hat im Prinzip ganz toll beschrieben, dass wenn du eine Kultur verstehen willst, dann musst du dich damit beschäftigen, worauf diese Kultur ihre Hoffnung setzt. Wenn du verstehen willst, wie Asiaten ticken, dann stell mal die Frage, worauf hoffen asiatische Menschen? Wenn du afrikanische Menschen verstehen willst, dann frag dich, worauf hoffen afrikanische Menschen? Wenn du deine eigene Kultur verstehen willst, stell die Frage, worauf hoffen Westeuropäer? Und dann verstehst du, wie diese Kultur tickt. Und er beschreibt das über die amerikanische Kultur und er sagt, es gibt im Wesentlichen so drei Hoffnungen, die sich über die Jahre entwickelt haben. Und die USA wurden gegründet als eine Nation, die von Flüchtlingen aus religiösen Hintergründen, die christlichen Hintergrund hatten, in Europa verfolgt wurden, dann dorthin gekommen sind. Und darum haben die Leute im 18. Jahrhundert ihre Hoffnung auf Gott gehabt. Und dann beschreibt er, wie im 19. Jahrhundert sich das gewandelt hat. Man war diese Nation von Flüchtlingen, die in God we trust, auf Gott vertrauen wir, das hat uns irgendwie vereint, aber man hat mehr und mehr seine Hoffnung gesetzt auf die Nation. Wir sind eine großartige Nation. Das gibt uns Kraft, das gibt uns Zuversicht. Dann beschreibt er, wie im 20. Jahrhundert sich das gewandelt hat zu wir die Hoffnung auf sich selbst zu setzen. Und diese Philosophie von du musst dir einfach deinen eigenen Sinn im Leben suchen und dein eigenes Ding finden und dann die eine Sache suchen, nach der du strebst und dann nimm das und dann setz dich dafür ein und dann bist du erfolgreich da und dann das gibt dir Sinn im Leben. Darin hat sich das gewandelt und er beschreibt ganz gut, wie das keine Kohärenz, kein Zusammenhalt in irgendeiner Form bieten kann für eine Gesellschaft langfristig. Und ich glaube, das ist nicht so unterschiedlich zu dem, was wir in Westeuropa erfahren. Aber er hat es sehr gut beschrieben. Was ist die Hoffnung der Deutschen? Sag mir, worauf hoffen Menschen in Deutschland? Was ist das Ding in der Zukunft, wo sie darauf hoffen, da werde ich hinkommen und deshalb strebe ich danach und auf dem Weg macht mein Leben irgendwie Sinn, weil ich strebe nach etwas in der Zukunft. Worauf hoffen Deutsche? Bitte? Ruhestand, die Rente, die Hoffnung der Deutschen, die Rente. Bitte? Wohlstand auch noch. Ruhestand auch, ja. Wohlstand. Der Wohlstand. So, wenn ich mal das Einkommen Betrag X pro Jahr habe, dann werde ich erfüllt sein, dann werde ich glücklich sein. Worauf Menschen hoffen Deutsche noch? Sicherheit, die Weltmeister im Versicherungswesen, Deutschland, alles absichern, jede Eventualität, sogar deinen Tod kannst du versichern, damit wenn du tot bist, du einen Haufen Geld bekommst, was du nicht mehr verwenden kannst. Sicherheit. Gesundheit, ja, Gesundheit, was für ein wichtiges Gut. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme in der Welt, worauf alle Menschen also ähnlich gut Zugriff haben. Ich weiß, es gibt immer noch Unterschiede, aber es ist schon ziemlich weit oben in dem, was du in der Welt bekommen kannst. Und wir hoffen auf ein Leben in Gesundheit. Und das ist das Drama, wenn die Gesundheit nicht da ist. Und das Streben nach Gesundheit hält dich am Leben. Also, ja, Urlaub, die Hoffnung des Urlaubs. Fortschritt, Ordnung. Darauf setzen wir als Deutsche unsere Hoffnung. Und wenn du das verstehst, worauf wir unsere Hoffnung setzen, dann verstehst du deinen Nachbarn und deinen Mitmenschen vielleicht ein bisschen besser. Henrik Ibsen, ein norwegischer Lyriker, Dramatiker, hat das ganz toll auf den Punkt gebracht mit einem Begriff, den er geprägt hat. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Begriff Lebenslüge kommt von Henrik Ibsen. Und er hat es beschrieben als eine Beobachtung, Kritik an dem damals norwegischen, später europäischen Mittelstand und dem Bürgertum. Er hat gesagt, seine Beobachtung ist, sie suchen sich eine Sache, auf der sie ihre Hoffnung setzen. Diese Sache, es liegt in der Zukunft und das hilft ihnen zu streben. Und sie wissen schon zu dem Zeitpunkt, wo sie anfangen zu streben, dass wenn sie angekommen sind, sie es nicht glücklich machen wird. Aber das zuzugeben, würde sie völlig zu Schanden gehen lassen, weil es dann keinen Sinn mehr im Leben gibt. Darum leben sie ihre Lebenslüge. Sie streben danach und wissen schon, dass wenn sie angekommen sind, dass sie nicht erfüllt sein werden. Aber ohne diese Lebenslüge würde das Leben gar keinen Sinn machen. Tolle Art und Weise, das zu beschreiben. Jim Carrey, der Komiker, Schauspieler, hat mal gesagt, ich wünschte, alle Menschen könnten erfolgreich, reich und alles, was sie sich sonst noch wünschen, sein. Weil sie dann verstehen würden, dass das nicht die Antwort ist. So, das sagt jemand, der da angekommen ist, erfolgreich, anerkannt zu sein, reich zu sein, all diese Dinge zu haben. Und er sagt, ich bin nicht glücklich. All diese Dinge, nach denen ich gestrebt habe, war nicht die Antwort darauf, glücklich zu werden. Im Wesentlichen kann man die Menschen in verschiedene Kategorien unterteilen. Eine Kategorie ist diejenigen, die noch nach ihm streben. Also das Es, das in der Zukunft ist, so hat C.S. Lewis das beschrieben, der christliche Autor. Sagt, Menschen streben nach ihrem Es, nach dieser einen Sache in der Zukunft. Wenn sie sie erreicht haben, dann werden sie erfüllt sein, dann werden sie glücklich sein, dann wird sich das, worauf sie ihre Hoffnung setzen. Das sind unterschiedliche Dinge, aber es gibt einerseits die Kategorie der Menschen, die das Es noch nicht erreicht haben. Und das sind erstens junge Menschen, die glauben, dass sie, wenn sie das Es erreicht haben, was jeweils das individuell ist, dann werden sie glücklich sein. Wenn sie den Partner gefunden haben, der sie glücklich macht, und sie haben den Partner aber noch nicht gefunden, sie streben noch, also haben sie noch Elan und Energie, weil sie streben ja noch. So, das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie ist, die schon vielleicht mehr so in die Midlife-Crisis kommen und schon danach gestrebt haben und gemerkt haben, dass sie das Es noch nicht erreicht haben. Sie haben nicht den Traumberuf gefunden, der sie erfüllt. Sie haben nicht das Einkommen erreicht, was sie erhofft haben zu erreichen. Und die Gefahr ist an der Stelle, sehr verbittert zu werden, mit dem Finger zu zeigen auf all die Leute und all die Gesellschaft oder Situationen, die einen davon abgehalten hat, das zu bekommen, worauf man gehofft hat. Andere Kategorie sind die Leute, die ihr Es schon erreicht haben und festgestellt haben, dass dieses Es, diese Sache, diese Hoffnung, auf die sie ihr Leben gesetzt haben, sie nicht erfüllt hat. Die berufliche Karriere eingeschlagen haben und schon die ersten Schritte erreicht haben von dem, was sie erreichen wollten. Die schon einen Partner gefunden haben, um festzustellen, dass der Partner sie nicht komplett erfüllt. Und dann kann man unterschiedlich darauf reagieren. Einerseits gibt es die Leute, die sich das nächste Es suchen. Sagen, der Partner funktioniert nicht. Er ist kaputt, er erfüllt mich nicht. Also suche ich einen neuen Partner. Und pack wieder die Dating-App aus und guck mal, was noch so am Markt ist. Oder sich ein neues Es suchen, sich ein neues Ziel setzen. So, jetzt habe ich 60.000 Euro Einkommen. Wenn ich das und das erreiche, dann könnte ich 100.000 Euro Einkommen haben. Dann kann ich mir all die Dinge leisten, die ich mir jetzt wünsche und erhoffe. Und da gibt es diejenigen, die Hoffnung auf die Rente setzen und nicht wenige erreichen das Rentenalter und sterben dann sehr schnell. Weil sie merken, dass das Paradies auch dort nicht ist. So, Menschen, die das erreicht haben und dann sich etwas anderes suchen. Die nächste Kategorie sind diejenigen, die das erreicht haben, feststellen, dass sie das auch nicht glücklich macht und dann versuchen, ihren Sinn nach Glück zu spiritualisieren. Und irgendwie danach streben, etwas zu finden, was vielleicht mehr Sinn macht, wie etwas Gutes zu tun für Menschen. Ganz viele erfolgreiche Schauspieler oder Geschäftsleute gründen dann eine Stiftung. Etwas, wo sie Geld reingeben, um Gutes zu tun. Und das gibt ihnen bestimmt auch was, weil Jesus hat ja selbst gesagt, geben macht glücklicher als nehmen. So ist ein gewisser Sinn darin. Die Frage ist, ist das eine Hoffnung, die ich dann erfüllt? Und auch das erfüllt dann nur sehr begrenzt. Andere haben das Es erreicht und verzweifeln daran und werden depressiv, dass sie nichts mehr haben, was sie erfüllt. Und dann gibt es noch diejenigen, die dann das Es erreicht haben und merken, da ist auch keine Erfüllung drinnen. Und dann werden sie zynisch, machen sich lustig über andere, die idealistisch sind, nach höherem Streben. Eine andere Art und Weise, mit diesem Problem umzugehen, ist es, sich mit Kunst zu beschäftigen, mit Literatur zu beschäftigen, mit Filmen zu beschäftigen. Also C.S. Lewis und Tolkien, also Tolkien hat Der Herr der Ringe geschrieben, C.S. Lewis hat Narnia geschrieben, beides große Werke der Literaturgeschichte, würde ich sagen, des letzten Jahrhunderts. Und sie haben beide Welten erschaffen, sozusagen. C.S. Lewis hat Narnia erschaffen und Tolkien hat Mittelerde erschaffen und da passieren verschiedene Dinge und so. Und das waren zwei Professoren in Oxford, die diese Kinderbücher und auch Geschichten, Erzählungen für Erwachsene geschrieben haben, die sehr ähnlich waren mit vielen Mythen der nordischen Völker oder der griechischen Mythologie oder ähnliche Dinge. Und sie haben sich viel ausgetauscht darüber, was machen sie da eigentlich? Warum ist es so faszinierend für sie und warum erscheint es so faszinierend für andere Menschen zu sein, was sie da machen? Sie haben gesagt, es gibt im Wesentlichen fünf Themen, die wir behandeln und die so eine Faszination auf Menschen ausüben. Das erste ist, den Tod zu überwinden. Etwas zu finden, was über den Tod hinausreicht. Ein Leben nach dem Tod. Das zweite ist, die Zeit zu überwinden. Das Problem zu überwinden, dass man 80 Jahre auf der Erde lebt und dann alles vorbei zu sein scheint. Die Idee, dass es etwas Ewiges gibt, etwas, was über diese 80 Jahre hinausreicht. Haben Sie gesagt, das dritte Thema scheint zu sein, dass das Thema der bedingungslosen, nicht endenden Liebe. Dieser Impuls des Menschen zu hoffen, zu streben nach jemanden oder etwas, was einen so erfüllt, so bedingungslos annimmt, wie man jetzt schon ist. Und dass diese Liebe nicht endet durch Tod oder durch einen Unfall oder durch Streit. Bedingungslose, nicht endende Liebe. Vierte Sache, die Sie gesagt haben, was sind die Themen, die uns hier beschäftigen und uns umtreiben und in der Literatur und in der Welt, in der Malerei und immer wieder thematisiert werden und auftauchen ist der Wunsch, in Kontakt zu kommen mit einem intelligenten Wesen außerhalb von sich selbst, außerhalb der Menschheit. Science Fiction beruht ganz viel darauf. So, ist da draußen jemand? Ja. So, dieser Wunsch, da irgendwie etwas Höheres in Kontakt zu kommen. Und das Letzte, haben Sie gesagt, ist das Thema, dass das Böse vom Guten überwunden wird. Und die Hoffnung, dass das Böse, das Gut doch vom Guten überwunden werden kann. Und dann haben Sie gesagt, darum drehen sich ganz, ganz viele dieser Themen. Und wenn du die erfolgreiche Kinofilme anschaust, was haben wir geguckt zuletzt? Am Freitag waren wir mit der Familie und Freunden von uns in Grindelwalds Verbrechen. Ja, also hier, wie heißt der? Fantastische Tierwesen. Ja, so J.K. Rowling schreibt, bedient genau diese ganzen Themen in Harry Potter und all das so, all diese Hoffnungen. Und das reflektiert unsere Hoffnungen als Menschen. Den Exkurs zum Buddhismus mache ich jetzt nicht, aber es gibt viele Parallelen zum Buddhismus und einen entscheidenden Unterschied, nämlich beide fragen sich, wie kann dieser Zustand, beide beschreiben diesen Zustand, den ich gerade beschreibe, und dieses Hoffen und nicht erfüllt werden hier in der Welt und haben aber unterschiedliche Lösungsansätze dafür. Haben aber auch einige sehr interessante Parallelen. Aber lass uns zum Schluss 1. Petrus Kapitel 1 angucken oder nochmal kurz, wenn wir hier bleiben. Versteht ihr, was Paulus sagt ist, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir rühmen uns dessen, dass wir eine Hoffnung haben, die über uns hinausreicht, die über die Zeit hinausreicht, die über den Tod hinausreicht. Das ist was Großartiges zu haben. Er beschreibt Christus als denjenigen, der uns vorgelebt hat, was bedingungslose Liebe ist. Was eine Liebe ist, die nicht endet, die nicht aufhört. 1. Petrus Kapitel 1. In Vers 3 schreibt Petrus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Vers 13 sagt er dann, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern. Und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und C.S. Lewis beschreibt es dann so in einem Bild, wo er sagt, wir haben dieses Streben in uns, wir haben diesen Impuls in uns, wir haben diese Faszination für diese fünf Dinge, die ich gerade beschrieben habe. Die ist in uns angelegt, die ist da. Was bedeutet das? Hat er gesagt, was bedeutet das? Und er benutzt zwei Bilder. Er sagt, das ist so wie ein Entenküken. Sind das Küken, nennt man das? So frisch geschlüpfte, ein Entenküken. Was macht es? Sobald es auf zwei Beinen stehen kann, das passiert relativ schnell, fängt es an zu streben und zu suchen nach Wasser, in dem es schwimmen kann. Das ist ganz faszinierend zu beobachten. Hat dieses Küken jemals irgendwo Wasser gesehen? Außer seiner Schale heraus? Oder es hat keine Ahnung, dass es sowas gibt. Aber es ist ein Streben da. Und die Realität ist, da ist Wasser. Früher oder später kommt es zu dem Wasser. Das andere Bild, was er benutzt, ist, ein Baby wird geboren, was macht es sofort? Es schreit und strebt danach, an die Brust der Mutter zu geraten, um Milch zu saugen. Dieser Saugimpuls oder dieser Reflex ist von Anfang an da. Es ist einfach da. Hat dieses Baby jemals Milch geschmeckt? Hat es jemals gesaugt in seinem Leben zuvor? Woher weiß es das? Es ist einfach so. Es ist da. Es ist in uns angelegt. Und dann sagt er, und das ist jetzt kein Beweis für das Christentum, aber ein erstaunlicher Gedanke, der uns helfen kann, irgendwie vielleicht auch im Herzen einfach fasziniert und offen zu sein für, wie großartig das Christentum ist. Er sagt, wie wäre es, wenn der Grund, warum wir das Verlangen haben nach etwas, was den Tod überwindet, wenn das ein Hinweis darauf ist, dass es etwas gibt, was den Tod überwindet? Wie wäre es, wenn unser Verlangen, die Zeit zu überwinden, das Problem der Zeit und der Begrenztheit des Lebens zu überwinden, unser Verlangen ein Hinweis darauf ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass das Leben doch ewig ist? Wie wäre es, wenn dieser Wunsch, dieses Verlangen nach einem höheren, intelligenten Wesen außerhalb von uns, mit dem wir in Kontakt treten können, ein Hinweis darauf ist, dass es das wirklich gibt und dass wir eine Beziehung zu Gott finden können? Was wäre, wenn dieser Impuls, dieser Wunsch, dieses Verlangen nach bedingungsloser, nicht endender Liebe ein Hinweis darauf ist, dass es bedingungslose, nicht endende Liebe gibt, die ihre Erfüllung in Gott findet? Was ist, wenn dieser Wunsch, diese Hoffnung, dieses Verlangen darauf, dass das Böse vom Guten überwunden wird, ein Hinweis darauf ist, dass das Böse vom Guten überwunden werden kann? Das Christentum, sagt er, bietet durch Jesus und das Kreuz die Antwort und die Erfüllung auf all diese Hoffnungen. Das ist ein liebender Gott, der auf die Erde kommt, unter den Menschen wohnt und obwohl er von Menschen misshandelt, angespuckt, ausgelacht wird, dennoch liebt, dennoch gibt und das tut, was man allgemein als den größten Liebesbeweis wahrnimmt als Mensch, nämlich selbstlos handelt und sein Leben gibt für die Menschen, die ihn hassen. Und ein Beweis gibt für bedingungslose Liebe, der nicht nur das tut, sondern den Tod überwindet und wieder aufersteht und uns Perspektive und Hoffnung gibt, selbst überwinden zu können, den Tod überwinden zu können, ein Leben zu haben, was über die Begrenztheit des Lebens hier hinausreicht, und uns den Weg zeigt, wie wir in Kontakt kommen können mit einem höheren Wesen, das intelligent ist und außerhalb von uns selbst liegt, nämlich Gott. Und das alles erfüllt sich am Kreuz. In der Adventszeit setzen die Menschen ihre Hoffnung auf viele Dinge. Ganz häufig ist das die Hoffnung auf die warme Zeit mit der Familie, diese Geborgenheit. Und diese Hoffnung wird so oft enttäuscht, gerade an Weihnachten, wenn man völlig überhofft auf da, was etwas kommt, was die Welt nicht bieten kann. Die Hoffnung auf Dinge, der Kaufrausch, dieses Gefühl von, ich kaufe diese eine Sache und das wird sie dann glücklich machen. Und ich kaufe das hier für mich, es wird mich dann glücklich machen. Und die Enttäuschung davon. Worauf hoffst du? Und ich weiß, einige von euch sitzen hier, ihr seid Mitglied der Gemeinde seit vielen Jahren und denkt so, ja super, predige mal so christliche Hoffnung, tolles Thema. Worauf hoffst du jetzt gerade im Moment? Ich weiß, du bist seit 20 Jahren Christ, seit 30 Jahren Christ. Worauf setzt du deine Hoffnung? Wie sieht deine Beziehung zu Gott im Moment aus? Wie spiegelt das wider, was deine Hoffnung tatsächlich ist? Wenn du jung im Glauben bist, manchmal merke ich das auch, wenn ich an der Universität mit Leuten ins Gespräch komme oder so, ist es relativ schwierig, darüber zu sprechen, dass diese Hoffnung enttäuscht werden wird, nach der sie gerade streben, weil sie es halt noch nicht erlebt haben. Und ich komme mir manchmal inzwischen so vor mit meinen 45 Jahren wie so ein alter Opa im Schaukelstuhl, der sagt so, Sohn, also hat alles tolle Sachen, streb mal danach, aber sei gewiss, es wird dich nicht erfüllen. Schwer zu glauben für jemanden, weil sie diese Hoffnung noch haben. Manchmal braucht es erst die Enttäuschungen, bis sie das erlebt haben, dass all diese Dinge sie nicht glücklich machen werden. Auch als junger Christ, im Alter oder im Glauben, was ist deine Hoffnung? Worauf hoffst du, was einen Impuls in dir auslöst zu streben? Ist es wirklich all diese Dinge, die dir die Welt bietet? Erfolg, Geld, Einkommen, sogar Familie, sogar der großartige Partner. Setz deine Hoffnung nicht auf diese Dinge. Strebe nach diesen Dingen. Es ist okay, danach zu streben. Aber sei gewiss, es wird dich am Ende nicht erfüllen. Und wenn du die Hoffnung hast und die Erwartung hast, dass sich dein Partner erfüllen wird, dann machst du was sehr Unfaires mit ihm, was nur Gott erfüllen kann. Und die Liebe ist irgendwie aus der Reihenfolge gekommen. Die Beziehung zu Gott ist unsere erste Liebe. Das ist, was uns am meisten erfüllt. Alles andere sind Beigaben, Geschenke, wo du mal mehr, mal weniger draus bekommst. Da gehört auch dein Partner dazu. So wertvoll dein Partner sein mag. Liebe Gemeinde, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Achtet wirklich darauf, wie euer Leben führt. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Amen.